In Deutschland wird sie bislang behütet wie ein politischer Glaubenssatz, die schwarze Null. Stabilität soll sie bringen und die Politik disziplinieren. Doch es häufen sich die kritischen Stimmen, dass die schwarze Null nur für wirtschaftliche Schönwetterlagen sinnvoll ist. Droht der Abschwung, müsse sie geopfert werden. So vernimmt man es inzwischen nicht nur aus dem politisch linken Lager. Die schwarze Null, fällt das Dogma? Das möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Und damit heiße ich Sie sehr herzlich willkommen bei Unter den Linden. Und ich begrüße sehr herzlich hier am Tisch bei mir Linda Teuteberg, die Generalsekretärin der FDP. Herzlich willkommen. Und ich begrüße sehr herzlich Professor Michael Hüther, den Direktor des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Herzlich willkommen auch an Sie. Herr Professor Hüther, ich glaube, heute ist so ein Tag, wo wir auch unbedingt mal nach London schauen müssen, denn der Brexit beschäftigt uns nach wie vor fast täglich. Und die Frage ist, ob dieses politische Trauerspiel Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Und wenn ja, kann man diese Auswirkungen denn überhaupt beziffern?
Also natürlich hat es Auswirkungen, denn wir sind in einem insgesamt zunehmend unsicheren Umfeld, was die weltwirtschaftliche Lage angeht, was die Welthandelspolitik angeht mit Herrn Trump. Und Großbritannien ist schon ordentlich integriert mit der Europäischen Union. Das ist Ausdruck dieser langjährigen gemeinsamen Geschichte, insbesondere mit der Bundesrepublik Deutschland, die deutsche Wirtschaft im Bereich der Automobilwirtschaft, im Bereich Pharma, Medizin, in erheblichem Maße Lieferbeziehungen mit der Insel. Und einfach um die Größenordnung abzugreifen, was es denn bedeutet, wenn Großbritannien rausginge und es keinen Deal gäbe, dann wäre ja das anzuwenden, was die Welthandelsorganisation vorsieht, dann müssten die europäischen Unternehmen etwa 10 Milliarden Euro Zölle in Großbritannien zahlen, die Briten etwa 5 Milliarden, sind ja weniger. Und von diesen 10 Milliarden Zolllast der europäischen Unternehmen entfallen gut 3 Milliarden, 3,1 auf die Deutschen und davon allein 2,2 Milliarden auf die Automobilbranche. Also man sieht, es gibt einen deutlichen Schwerpunkt der Effekte auf Deutschland, auf die Automobilbranche. Und das würde man eigentlich in einem rationalen Verfahren vermeiden. Aber es ist ja kein rationales Verfahren mehr. Wir haben es mit einem Künstler oder nett formuliert und am schlimmsten mal beim Spieler oder einem Hasardeur zu tun, der auf eigene Rechnung sogar dabei ist, das politische System Großbritanniens vor die Wand zu fahren.
Frau Teuteberg, was würden Sie sagen, wie hart trifft denn dieses Gezerre jetzt schon Deutschland? Herr Professor Hüther hat schon ein paar Dinge genannt, aber können Sie das noch ein bisschen ausführen?
Ja, in vielerlei Hinsicht. Großbritannien ist einfach wirklich ein wichtiger Handelspartner für Deutschland. In vielerlei Hinsicht. Die Verflechtungen sind stark. Es gibt auch sonst viel Austausch. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die davon betroffen sind, was übrigens die Freizügigkeit angeht, ihre Staatsbürgerschaft, wenn der Brexit vollzogen wird. Und darüber hinaus hat es einfach ja auch eine politische Dimension. Zum einen die Unsicherheit, die für Investitionen, Herr Professor Hüther hat es angesprochen, immer Gift ist, nicht gut ist. Und zwar sowohl auf der wirtschaftlichen Ebene, aber natürlich auch politisch ist das nicht hilfreich. Und übrigens in der Architektur der Europäischen Union verlieren wir auch in ordnungspolitischer Hinsicht mit Großbritannien einen wichtigen Partner für manche Debatten, die dort zu führen sind, über den Haushalt der Europäischen Union, auch über Finanzpolitik. Und schließlich ist Großbritannien ein sicherheitspolitisch wichtiger Partner. Das bleibt es hoffentlich auch.
Ich würde gerne noch mal auf den finanzpolitischen Partner sozusagen zu sprechen kommen. Aber es ist ja speziell Deutschland, die da einen Partner verlieren, oder?
Das stimmt. Die Vorstellungen von Wirtschaft, Finanzen sind schon zwischen Großbritannien und der Bundesrepublik Deutschland ähnlicher als mit einem Teil unserer südeuropäischen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union oder Frankreichs, auch was die Rolle des Staates angeht. Und insofern hat das große Auswirkungen auf Deutschland, die weit über die Frage, dass Großbritannien trotz Britenrabatt ein Nettozahler der Europäischen Union ist, sich auswirken werden.
Herr Hüther, wir wollen über den Zustand der deutschen Wirtschaft und auch über die Zukunftsaussichten Deutschlands heute sprechen. Für die Exportnation Deutschlands geht es ja in der globalisierten Welt vor allen Dingen um Exportmärkte. Kann man das so sagen? Ist das das Wichtigste?
Oder ja, es geht um Märkte. Nicht nur Exportmärkte, auch Märkte, in denen wir insgesamt tätig sind. Wir sind ja dann in der ersten Runde Exporteur. In der zweiten Runde kommen wir mit handelsunterstützenden Vertriebsorganisationen dorthin. Oder in der dritten Runde investieren wir vor Ort um diesen Markt auch in Kooperation mit Anbietern vor Ort dann besser bearbeiten zu können. Wenn Sie sich anschauen, dass der größte Automobilexporteur der USA ein deutsches Unternehmen ist, nämlich BMW, zeigt es, wie weit das geht. Also der Export liegt an der Oberfläche, denn es stehen auch massive Investitionen in diesen Auslandsmärkten. Insofern ist Deutschland eine am erheblichsten global aufgestellte und auch global vernetzte Wirtschaft. Sie sehen das daran, dass sich in den letzten 25 Jahren die Bedeutung des Handels bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt verdoppelt hat, von etwa 20% auf 40%. Das ist bei keinem anderen europäischen Land in diesem Ausmaß der Fall gewesen.
Herr Teuteberg, die Politik stellt ja in letzter Zeit öfter mal ein Stück weit resigniert auch fest, dass die globale Wirtschaft sich den nationalen Vorgaben, politischen Vorgaben entzieht und damit auch so ein bisschen eigene Gesetzmäßigkeiten entstehen. Kann man das so sagen? Ist das so?
Das gibt es auch und da darf man nicht resignieren, sondern muss natürlich dafür sorgen, dass sinnvolle Regeln, aber darüber ist politischer Streit erlaubt, was ist sinnvolle Regulierung, sinnvolle Rahmenbedingungen auch durchgesetzt werden. Und zum Beispiel auf europäischer Ebene, wenn Sie daran denken, Strategien zur internationalen Steuervermeidung, dann haben sich durchaus auf europäischer Ebene auch Liberale wie Margrethe Vestager dafür eingesetzt, dass Regeln auch für große Konzerne, die grenzüberschreitend tätig sind, gelten. Also uns geht es darum, eine maßvolle Regulierung, auch maßvolle Steuern, die aber von allen fair gezahlt werden müssen und nicht, dass sich große Konzerne wie Google oder Amazon oder Facebook dem entziehen können. Dem müssen wir entgegentreten, aber das ist auch möglich, aber es ist sehr anspruchsvoll.
Ist die Politik denn auch ein Stück weit, also wenn wir die wirtschaftliche Entwicklung uns so auch anschauen, ist die Politik denn auch, kann man das so sagen, frei von Schuld, wenn wir uns das Thema Protektionismus oder auch Handelskriege und Ähnliches in der Welt anschauen?
Frei von Schuld oder vielleicht von Verantwortung sicher nicht, wobei es ja auch nicht die Politik ist. Wenn Sie sich etwa die Diskussion um TTIP ansehen in Deutschland, dann muss ich sagen, manche Debatte, die wir jetzt haben über Verrohung von Sprache oder auch von Symboliken bei Demonstrationen, die hätte ich mir bei TTIP auch schon gewünscht. Da war manche martialische Rhetorik oder Galgen, an denen damals die Kanzlerin oder der Vizekanzler symbolisch hingen, bei TTIP-Demonstrationen wurden akzeptiert, weil das dann als Kapitalismuskritik galt. Aber wir hätten heute, bereuen das manche, dass sie sich so gegen dieses Freihandelsabkommen eingesetzt haben. Denn wir bräuchten es. Grundsätzlich ist Freihandel gut, bringt mehr Wohlstand für mehr Menschen. Und jetzt, wo wir den Präsidenten Trump haben, da wird beklagt, dass Amerika und andere auf Protektionismus setzen. Aber das Bewusstsein dafür, wie sehr wir darauf angewiesen sind, dass wir uns auf vernünftige Standards mit anderen gemeinsam einigen, das war bei der TTIP-Debatte nicht genügend da. Umso wichtiger ist es, das Mögliche jetzt zu tun, dass Deutschland für Freihandel eintritt und zum Beispiel CETA endlich richtig zum Abschluss bringt.
Wie bewerten Sie da die Politik in dieser Debatte?
Ja, es ist in der Tat nicht nur eine politische Debatte, sondern auch eine gesellschaftliche. Wie bereit sind wir, diesen Entwicklungsstand der Globalisierung auch zukünftig mitzutragen und auch sozusagen auch immer in all seinen Weiterungen mitzusehen? Denn wir haben einfach erlebt, über einen sehr, sehr langen Prozess hat es dazu geführt, dass mehr Volkswirtschaften in der Welt mitmachen, integriert werden, dass die Armutsquote dadurch deutlich gesenkt werden konnte und dass einfach ein Lebensstandard auch weltweit möglich ist, wie er vor 30, 40 Jahren unvorstellbar war in dieser Ausdehnung. Das heißt also, hier weiterzumachen, aber genau zu fragen, was sind die richtigen und wichtigen Institutionen.
Würden Sie auch sagen, dass TTIP fehlt?
TTIP fehlt sicherlich, aber es ist natürlich genau wie CETA eigentlich etwas, was schon ein bisschen second best ist. Es ist die zweite Wahl, weil eigentlich würden wir doch gerne an der Welthandelsorganisation weiterarbeiten, die 1995 gegründet wurde, die aber im Grunde, in so einem seichten Koma liegt. Auch da ist die USA nicht untätig, um das mitzubegründen, indem beispielsweise der Streitschlichtungsmechanismus nicht mehr funktioniert, weil das Gericht nicht besetzt ist, weil die Amerikaner jetzt, wenn wir der Nächste ausscheidet, einfach nicht keine neuen benennen. Und das ist insgesamt so ein Klima, wo man den Eindruck hat, es zerbröselt etwas. Und das macht natürlich auch Menschen Sorge und führt zu Risikoeinschätzungen, die gerne investieren, die für neue Arbeitsplätze sorgen. Und deswegen ist ein Bekenntnis zu Freihandel wichtig. Und da haben wir in Europa ja auch nicht nur Waisenknaben beieinander. Das übersieht man gerne. Wir könnten jetzt auch ein gutes Angebot machen, einfach den Amerikanern. Wir senken mal unsere Autozölle, weil völlig klar ist, dass das die Wettbewerbssituation der amerikanischen Autos hier nicht großartig verändert. Also wir können da etwas tun und müssen nicht die Dinge sozusagen gegenhalten. Das wäre auch die falsche Strategie. Also den Konflikt nicht noch schüren, sondern da, wo auch nichts bringt, genau das Gegenteil anbieten. Einen Schritt nach vorne, um dann zu sagen, wir stehen für Freihandel.
Schauen wir doch mal nach Deutschland. Nach Jahren des stabilen Aufschwungs, manche sprachen ja sogar von einem Boom, stehen wir heute da, ja, wie soll man es korrekterweise denn nun benennen? Würden Sie das R-Wort da auch schon sagen oder sind wir
kurz davor? Nein, wir müssen erst mal sehen, wir haben seit 2011, wenn man den leichten Dip mal übersieht, oder spätestens seit dem ersten Quartal 2013, eine Entwicklung, wie wir sie wirtschaftshistorisch nach dem Zweiten Weltkrieg mal gesehen haben, dass über so lange Zeit Produktion und Beschäftigung wirklich wie am Lineal entlanglaufen. Da war überhaupt keine Schwankung drin. Wir haben bei 38,x Millionen Erwerbstätigen gestartet. Wir sind bei über 45 Millionen. Wir haben heute 80% der Menschen in Arbeit. Das war früher immer so 66, 70, 68%, noch bis zu Beginn des Jahrtausends. Und das zeigt einfach, da ist etwas gewaltig passiert. Das ist nicht weggebrochen. Das läuft aber auch nicht ewig weiter. Jetzt holt diese Konjunktur Atem. Wir haben Verunsicherung, wir haben über den Handel gesprochen, wir haben über den Brexit gesprochen. Wir haben auch Verunsicherung, beispielsweise der für die deutsche Wirtschaft so wichtige Automobilbranche. Was ist denn die Antriebstechnik, die Zukunft führt? Ist es die Brennstoffzelle? Ist es der Hybridantrieb? Ist es Batterie? Wie viel Bedeutung hat Diesel? Das heißt, das führt in einer zentralen Branche, die über die Vorlieferketten ein Ausstrahleffekt weit über die eigenen Zusammenhänge hat, zu einer Verunsicherung. Und da Klarheit zu schaffen, über klare Regulierung. Ne? Wir wollen klimapolitisch erfolgreich sein, aber dann auch zu sagen, guckt ihr mal, wie die Innovationen laufen. Das fehlt im Augenblick. Also sind wir in so einer Lage, die Volkswirtschaft holt Atem. Sie läuft einfach mal seitwärts. Das ist eine Rezession im Sinne eines sich verstärkenden, permanent verschlechternden Prozesses nach unten. Ist nicht. Wir haben es ja heute wieder gesehen. Die Exportzahlen im Juli waren ganz gut. Die deutschen Automobilexporteure in China plus 3%, wo der Gesamtmarkt schrumpft. Also es sind gemischte Geschichten.
Also Sie haben das R-Wort Rezession. Nicht. Sie haben es dann doch noch zum Schluss gesagt. Würden Sie auch sagen, wir sind in einer Rezession? Bestehen wir da wirklich schon? Oder sind die Aussichten eigentlich gar nicht, wie Hüther sagte, so schlecht?
Ach, ich denke, wir haben Grund, darüber nachzudenken, dass wir kein Abo auf Wohlstand haben, sondern dass es ernste Anzeichen gibt, dass wir was dafür tun müssen, die Grundlagen unseres Wohlstands zu festigen, zu verteidigen. Das sind schon ernste Zahlen, dass im zweiten Quartal das erstmals rückläufig war mit dem Bruttoinlandsprodukt. Und das ist aber kein Grund zu Panik, aber eben auch nicht, was die Große Koalition jetzt macht, Rettungswesten zu verteilen und Schubladenpläne zu machen. Mit Rettungswesten meine ich zum Beispiel über Kurzarbeitergeld nachzudenken, sondern die Aufgabe ist doch erstmal dafür zu sorgen, dass eine Krise abgewendet oder gemildert wird, statt nur über ihre Verwaltung und die Symptome zu reden. Und dafür müssen wir was tun, damit die Kunden
Wie kann man dagegen steuern? Genau. Gegen
zum Beispiel müssen wir Bürger und Betriebe entlasten. Das ist trotz sehr guter Einnahmelage nicht passiert in den letzten Jahren. Das muss endlich geschehen. Unter anderem mit dem Soli, und zwar für alle, die ihn bisher gezahlt haben. Und das betrifft übrigens sowohl Bürger, die das über die Einkommensteuer zahlen, als auch übrigens kleine und mittlere Betriebe,
für die auch die Kapitalgesellschaften.
Genau, auch das,
die zahlen die ja auch. Also genau,
betrifft Personen und Kapitalgesellschaften, aber eben auch gerade kleine und mittlere Unternehmen, bei denen das auch eine bei der betrieblichen Steuer der Soli zu Buche schlägt. Und insofern wäre das eine schnelle, unkomplizierte Möglichkeit, für die man übrigens auch nicht den Bundesrat braucht, wie bei anderen Steuern. Und es ist ein Gebot politischer Klugheit, wirtschaftspolitischer Klugheit und auch natürlich verfassungsrechtlicher Korrektheit und Glaubwürdigkeit. Aber wir müssen mehr tun. Wir müssen insgesamt schauen, dass wir die kalte Progression, den Mittelstandsbauch, das kleine, mittlere Einkommen überproportional bei Lohnerhöhungen belastet werden in der Einkommensteuer, endlich entschlossener angehen. Wir müssen aber auch unsere Unternehmenssteuern auf den Prüfstand stellen. Und sicherlich
wie könnte
gerade,
das aussehen?
Na, insbesondere wenn wir Investitionen im Inland stärker anreizen wollen, müssen wir die Abschreibungsregelung uns ansehen und angemessene Anpassung wieder der Abschreibung von Investitionen im Inland vornehmen. Und natürlich sollten wir auch in Infrastruktur investieren, nur das ist durchaus zu vereinen mit haushaltspolitischer Solidität, denn der Staat hat kein Einnahmeproblem, er könnte schon jetzt mehr investieren.
Herr Hüther, nun haben wir hier am Tisch heute ja eine etwas ungewöhnliche Konstellation, sage ich mal. Normalerweise würden wir mit Frau Teuteberg mit, ich sag mal, einer linken Position an einen Tisch setzen. Das haben wir jetzt nicht gemacht, sondern wir haben Sie eingeladen. Und jetzt erstmal die Frage an Sie, wenn es um Steuern geht, kommt da von Ihnen ein Widerspruch?
Nein, wir haben natürlich Bedarf, ehrlich zu sein und auch glaubwürdig zu sein. Und der Solidaritätszuschlag ist befristet eingeführt worden. Und ihn jetzt für einen Teil übrig zu lassen, ist auch unseriös in dem Sinne, dass man den Kampf nicht eingeht, den man den nicht eingehen müsste. Nämlich zu sagen, okay, wir schaffen den Soli ab und wir wollen vielleicht da oben einen höheren Steuersatz.
dann muss man dafür auch werben. Aber etwas, was angekündigt ist, einfach für einen Teil der Beschäftigten und vor allen Dingen auch der kleinen Unternehmen, aber auch der Unternehmen insgesamt, die ja die hohen Steuern auch bisher immer getragen haben, noch weiterlaufen zu lassen, das ist schon eine relativ schräge Erfindung und stärkt nicht gerade nach meiner Einschätzung die Glaubwürdigkeit des Staates als Steuerstaat. Das ist ja auch wichtig. Es geht ja nicht nur um Finanzpolitik im Sinne von Verschuldung, sondern auch um die Frage, was passiert auf der Einnahmenseite bei den Steuern und Abgaben. So, und dass wir in dem Einkommensteuertarif diesen Buckel haben, dass ein Facharbeiter, Facharbeiterin sehr schnell hohe Entzugsrate haben. Das heißt, bei einem hinzuverdienten Euro wird mehr weggenommen als im oberen Bereich. Das ist nun wirklich unfair und das ist auch ein langes Lied. Das scheint aber irgendwie Politik in dieser Regierung, weder die
CDU... Zeitweise ist es aber abgeschwächt worden.
Ja, aber nicht wirklich. Und es wäre schon ein bisschen Kraftakt, das muss man zugeben. Weil wir haben da, der Tarif geht so, und wenn wir den linear progressiv entfalten, wie der in den 80er Jahren eigentlich gebaut wurde, dann führt das zu Entlastung. Damit muss man auch umgehen können. Planbar kann man das machen. Man macht das in drei Stufen. 80er Jahre, 90er Jahre, waren es immer dreistufige Steuerreform, um auch den Haushalten der Gebietskörperschaften Anpassungspfade zu ermöglichen. Aber dass wir diesen steuerpolitischen Handlungsbedarf haben, ist für mich ganz klar. Es ist so, wenn ich ergänzen darf, so ein bisschen auffällig. Es gibt so in der einen Gruppe Denkverbote, die heißen, man darf nicht über Steuersenkungen nachdenken. Und bei den anderen, wir dürfen nicht über den öffentlichen Kredit nachdenken. Und da, ich bin weder hier noch da bereit, Denkverbote zu akzeptieren. Und deswegen, das Steuerthema muss auch ganz nüchtern behandelt werden.
Steuerthema ist das eine, Frau Teuteberg, aber was kann der Staat denn noch tun an politischen Rahmenbedingungen, um die Wirtschaft zu stützen?
Ja, da ist einiges zu tun. Zum einen ist eine Frage auch von Bürokratie und von der Dauer von Planungsverfahren. Da ist eine Menge in Deutschland zu tun, damit zum Beispiel Infrastrukturvorhaben zuverlässiger, zügiger realisiert werden. Es gibt ja Bauvorhaben, Infrastrukturvorhaben, die sind nicht wegen ihrer Bedeutung und ihres Nutzens für unsere Gesellschaft Generationenprojekte, sondern eher wegen der Dauer ihrer Realisierung. Und das ist tragisch. Da ist nur der Berliner Flughafen BER das tragischste Beispiel. Aber das gibt's auch auf kommunaler Ebene, auf allen staatlichen Ebenen. Und zum anderen, finde ich, gehört zur Glaubwürdigkeit der Politik und des Staates übrigens auch, dass die verschiedenen politischen Maßnahmen überhaupt zusammenpassen. Also wer zum Beispiel Investitionen will in Energieeffizienz von Gebäuden oder auch in Barrierefreiheit von Wohnungen übrigens, der wird das durch Mietendeckeldiskussionen nicht anreizen, sondern da muss man auch aufpassen, dass die verschiedenen politischen Maßnahmen zusammenpassen, auch noch eine Glaubwürdigkeit haben, damit Menschen motiviert sind, etwas zu investieren, zum Beispiel in die Modernisierung von Gebäuden. Und das gilt für andere Themen auch.
Also beim Mietendeckel haben wir sicherlich keinen Dissens, falls Sie gedacht haben, dass ich da jetzt die Gegenrede halte. Nein, natürlich nicht. Das ist wirklich Volkswirtschaftslehre, erstes Semester. Und vor allen Dingen, es gibt ja noch einen Aspekt, den man mitbedenken muss, mal ganz abgesehen von Effekten, die Sie angesprochen haben, die Fehlsteuerung hier in den Städten selbst. Aber es gibt ja auch ein Fehlsignal nach außen. Wir wollen doch eigentlich nicht den Zuzug in die Städte noch dadurch mit einem falschen Signal mobilisieren, so nach dem Motto, ach kommt ruhig, wir halten die Mieten vielleicht niedriger, wenn nicht gebaut wird, habe ich auch nichts im Angebot. Land, ja. Dann hast du Warteschlangen bei den Maklern oder bei den Wohnungsgesellschaften.
Und neue Häuser werden nicht gebaut.
Genau, und statt das Geld, was wir investieren sollten, dann auch in die Verkehrsinfrastruktur über eine bessere Anbindung des Umlandes an die Metropole einzusetzen und dadurch einen Ausgleich herzustellen. Man kann bei diesen Systemen viel, viel mehr machen, wenn man sich überlegt, dass das Nahverkehrssystem dieses Großraums Berlin heute eigentlich noch nicht komplett wieder so ist, wie es vor dem Krieg war. Und die Anbindung vieler Bahnstrecken einfach erbärmlich ist, auch Strecken abgekappt wurden oder stillgelegt wurden, völlig unsinnigerweise. Das gehört in auch in so etwas mit hinein. Lokal- und Regionalpolitik, auch fürs Wohnen, müssen einander greifen. Ich finde, ehrlich gesagt, die Berliner da ziemlich selbstbezüglich mit ihrem Mietendeckel.
Aber Sie haben es gerade angesprochen, die Infrastruktur. Würden Sie damit für eine aktive staatliche Konjunkturpolitik eintreten?
Infrastruktur ist keine Konjunkturpolitik, sondern Strukturpolitik. Mhm. Das heißt langfristig. Mhm. Und wenn man mal zurückschaut, vor 10 Jahren hatten wir eine Schuldenstandsquote, die war bei über 80%. Wir lagen da mit 20% oberhalb des Maastricht-Kriteriums. Und Deutschland kann sich als letztes leisten, mit so etwas auf Dauer rumzufahren. Also war klar, wir wollten ein Konsolidierungsprogramm, die Staatsschuldenquote wieder auf 60% fahren, da sind wir auch etwa wieder angekommen. Und gleichzeitig hat sich etwas ganz fundamental verändert. Über Jahrzehnte galt, dass der Realzins immer höher war als die reale Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, von Periode zu Periode musste man schon sehr produktive Investitionen dann haben, um das auch wieder zu erwirtschaften. So, das hat sich aber seit 2009 geändert. Nicht nur bei uns, Europa, auch in den USA. Und vor dem Hintergrund steht auch nochmal im Raum, was für Instrumente nutzt der Staat. Und da gehört der öffentliche Kredit ganz unsentimental und ganz unideologisch natürlich dazu. Investitionen, die über mehrere Generationen Nutzen abwerfen. Und vor allem in einer Zeit, wo die schon ein kleiner Produktivitätseffekt oberhalb des Zinssatzes liegt, ist es für die künftige Generation geradezu anders als vorher. Es wäre eine Last, würden wir nicht investieren und es nicht mit Kredit machen. Wir würden die gegenwärtige Generation überlasten, wenn wir alles aus den Steuereinnahmen machen, die wir hier heute erbringen, was auch künftige Generationen nutzen können. Und das Geld liegt quasi auf der Straße, weil wir ja für eine 10-jährige Bundesanleihe der Bundesfinanzminister noch Geld dazu bekommen, weil die Menschen Verwahrgebühr zahlen. Nicht? Die zahlen Geld dafür, dass der Bundesfinanzminister eben so eine schöne Anleihe gibt und dann sicher ist und er weiß, nach 10 Jahren kriege ich auch genau den Gegenwert wieder. Und dafür zahle ich die neue Verwahrgebühr.
Aber das heißt, Sie verabschieden sich an der Stelle von der schwarzen Null.
Ich habe auch die schwarze Null nie für eine ökonomische Sinnhaftigkeit gehalten. Sie war ein kommunikatives Hilfsinstrument der Politik, was ich unter dem auch verstehen kann, dass man sagt,
wenn wir in so einem Pfad sind, 2009 nach vorne, wir wollen das wieder ein Europa konform machen, dann ist so eine schwarze Null natürlich ein kommunikatives Hilfsinstrument.
Sie ist natürlich ökonomisch überhaupt nicht begründbar. Es ist Nirvana-Ökonomie, jedes Jahr den Haushalt auszugleichen, weil es so tut, als gäbe es nur eine Verbindung zwischen dem Heute und dem Morgen. Das ist nämlich die Schuldenaufnahme.
Aber es kommt natürlich darauf an, was mache ich mit dem Geld und was sind die investitiven Ausgaben. Und die haben sich in den letzten Jahren, das kann jeder beobachten, eher verstärkt. Die Infrastruktur, die wir an sich schon in Schuss halten müssen, die Frage der veränderten Mobilität, die Frage der Digitalisierung, die Frage der Energiewende und dann noch der Klimapolitik. Das heißt, ich kann Ihnen, da kommen Sie ganz schnell auf Summen, die Sie, es unsinnig wäre. Das wäre sozusagen Nirvana-Ökonomie, das aus Steuereinnahmen finanzieren zu wollen. Das gelingt ja auch nicht. Und deswegen muss man fragen, was kann man heute sinnvoll ergänzen in dieser oder vielleicht in einer etwas anders formulierten Schuldenbremse.
Aufgabe der schwarzen Null, Frau Teuteberg. Jetzt kommt Widerspruch, oder?
Allerdings, denn sie ist nicht nur eine kommunikative Frage, sie ist übrigens auch kein Glaubenssatz. Sie ist Ergebnis von ganz irdischen, praktischen Erfahrungen. Damit, wie es in der Politik funktioniert. Und da ist einfach klar, manches ändert sich, die Konjunktur ändert sich, die Meinung von Ökonomen übrigens auch manchmal. Aber was gleich geblieben ist in der Geschichte der Bundesrepublik ist, dass die Schulden noch nie wirklich zurückgezahlt wurden. Sondern eher legt sich ein Hund einen Wurstvorrat an, als dass wirklich der Staat Schulden zurückzahlt dauerhaft. Und insofern funktioniert manches im Lehrbuch, aber nicht in der Praxis. Und das ist ja, wo wir gar keinen Dissens haben, ist bei dem Investitionsbedarf. Wir müssen da eine Menge tun, Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung. Aber das ist auch aus dem Haushalt möglich. Und insofern ist die schwarze Null nicht irgendein Glaubenssatz, sondern sie ist Ausdruck von Erfahrungen und von haushaltspolitischer Solidität, dass der Staat auch grundsätzlich mit dem Geld auskommen muss, was er hat. Er hat ja auch Möglichkeiten, sich trotzdem zu verschulden. Aber dass wir das begrenzen müssen, ist völlig richtig. Denn wir haben da auch was gelernt aus der Finanz- und Staatsschuldenkrise von 2008, dass das auch eine hohe politische Symbolik hat, wenn wir als Bundesrepublik Deutschland
auch so festgelegt. Also
zusätzlich, genau, aus Erfahrung, weil Politik sich da auch manchmal aus Schaden und aus Erfahrung klug wird und sich da selbst beschränkt, wegen dieser Erfahrung, dass es noch nie gelungen ist, dann die Schulden zurückzuzahlen. Und sie müssen ja übrigens immer noch gezahlt werden, selbst dann, wenn sie günstig sind. Und das kann sich übrigens jederzeit ändern. Und diese Risiken sind auch da für den Bundeshaushalt, sind es immer noch Schulden. Und insofern, das hätte eine hohe Symbolik übrigens, wenn wir als Bundesrepublik Deutschland das aufgeben, dann werden andere in Europa auch sagen, warum sollten wir uns noch an irgendwelche Stabilitätskriterien halten? Und dann sind wir in einem Kreislauf, aus dem wir nicht mehr rauskommen. Denn die Nullzinspolitik, die damit zusammenhängt mit dieser Staatsschuldenkrise, die hat ja auch eine Menge negative Wirkungen, die dieselben Ökonomen kritisieren, die jetzt zum Teil die schwarze Null in Frage stellen. Und insofern gibt es da keinen Weg raus, dass auch der Staat und die öffentlichen Haushalte mit dem Geld auskommen müssen, was sie haben. Und da ist eine Menge. Wir haben Überschuss von über 45 Milliarden Euro im ersten Halbjahr dieses Jahres beim Bundeshaushalt. Und dass eine Menge Geld nicht abfließt, hat mehr mit den Kapazitäten der Bauwirtschaft und vor allem mit unseren Planungsverfahren und Regularien und Bürokratie zu tun. Und hier müssen wir ran, damit das Geld, das da ist, auch sinnvoll investiert.
Also Sie würden sagen, es ist genug Geld da, um die notwendigen Investitionen, die Herr Hüther ja auch gerade aufgezeigt hat, zu bewältigen?
Der Haushalt hat Rekordeinnahmen tatsächlich und es fließt vieles gar nicht ab, was für Investitionen vorgesehen ist. Und es sind übrigens, das wird ja zu Recht auch von Ökonomen kritisiert, durch die Nullzinspolitik wurde ja leider, hat sich ja ein Teil der Politik dazu verleiten lassen, auch strukturell konsumtive Ausgaben zu beschließen in den letzten Jahren. Das Baukindergeld, Mütterrente mit 63, ja doch mit der
was
Situation.
Was hat das denn mit der Nullzinspolitik zu tun?
Na, das sagen schon einige Ihrer Kollegen.
Die Rente mit 63, die Union?
Nein, die Versuchung in guten Einnahmezeiten, bei denen man aber nicht entlastet und nicht den Bürgern was zurückgibt, Ausgaben zu beschließen, die strukturell die Sozialsysteme und den Haushalt belasten und in den nächsten Jahren noch viele, viele Kosten auf uns zukommen lassen.
Ja, das ist doch gerade unter Ihrer der von Ihnen so belobigten Schuldenbremse passiert. Die hat es ja gerade nicht verhindert. Also das ist ja immer das Problem, was ich damit habe.
Sie reicht nicht. Wir
geben Politik auf und delegieren Politik in die Verfassung. Nicht? Also es ist ja alles so bequem. Da muss man nicht mehr nachdenken, dann schreiben Sie die Verfassung rein und dann gilt das für ewig. Politik ist der parlamentarische Streit um Gestaltung der Zukunft. Und die Programmatik findet beim Haushalt statt. Und wenn man eine Variable...
Das machen wir auch und haben da auch immer mehr Investitionen.
Das sieht man auch, wie erfolgreich Sie dabei waren. Nämlich in dieser Schuldenbremse ist es zu einer Verlotterung der Ausgabenstruktur gekommen. Es ist nämlich genau dazu gekommen, dass wir nicht mehr für Investitionen ausgeben, sondern diese zusätzlichen Einnahmen, das hat mit Nullzins überhaupt nichts zu tun, weil Sie im Augenblick ja seit 2012 einen ausgeglichenen Staatshaushalt haben. Das heißt, unter dieser Annahme ist man sozusagen gar nicht mal in die Verbesserung der Haushaltsstruktur hineingetreten und hat das Schlechte gemacht. Und der Blick zurück trifft ja
aber
auch
aber das heißt ja eigentlich, dass zu viel Geld im System
Sie vermischen
ist.
Ja, gerade
Moment, weil was heißt Geld zu viel im System? Antworten. Das finde ich immer so lustig. Das höre ich gelegentlich auch von Ministerpräsidenten. Ja, wir brauchen kein Problem, wir haben das Geld, ist da. Ja, dann wundere ich mich, warum es in westdeutschen Landeshauptstädten Gymnasialklassen gibt, die wegen Schimmelbefall nicht genutzt werden kann. Dann wundere ich mich, warum wir zum Teil eine Telekommunikationsinfrastruktur haben, die nicht dem eines entwickelten Industrielandes würdig ist und wirklich eine Peinlichkeit ist. Das heißt, hier haben wir ja schon einfach Lücken gefahren. Und dann wird immer gesagt, das Geld fließt nicht ab. Ja, warum fließt es denn nicht ab? Ja, weil wir den Staat in den Verwaltungseinheiten, in den Bauämtern so zurückgefahren haben, dass beispielsweise in Ludwigsfelde eine Dame im Bauamt noch da ist. Da haben wir MTU, da haben wir Mercedes. Wie soll die denn die ganzen Bauanträge bearbeiten? Das heißt, wir haben hinter den Kulissen sozusagen den Staat abgemagert, da, wo er wirklich seine Aufgaben zu erfüllen hat. Wir haben ihn hochgefahren in allen vielen möglichen denkbar wünschbaren Sozialinstrumenten. Ich will das gar nicht im Detail. Viele davon finde ich kritisch, aber von der Grundidee. Aber was wir sozusagen nicht geschafft haben, in dieser Zeit parallel den Staat handlungsfähig zu machen. Und diese Planungsverfahren, das ist auch immer die schönste Idee. Das höre ich auch schon ungefähr seit 25 Jahren. Ich bin ja schon ein bisschen länger im Geschäft. Planungsverfahren vereinfachen, das können Sie mal gerade knicken. Das hat noch nie stattgefunden, weil jeder in dieser eine Begründung findet, warum es so ist. Wir haben heute einen Brandschutz, der Sie daran behindert, wirklich Gebäude angemessen schnell zu bauen. Warum haben wir denn diesen Brandschutz? Da gab es ein Event, nämlich der Brand des Düsseldorfer Flughafens 1995. Da hat es Tote gegeben. Und das hat zu einer Brandschutzentwicklung geführt, die man heute übertrieben beschreiben kann. Aber das wird uns kurzfristig nicht helfen. Wir haben mit Blick auf Europa ja auch die Diskussion, dass die anderen sagen, was macht ihr da eigentlich? Ihr habt Überschüsse im Staatshaushalt. Das kann man sagen, okay, ihr gebt dann noch nicht mal bereit, Steuersenkungen zu machen, um die Wirtschaft, die Dynamik noch zu stärken. Aber ihr seid auch noch nicht mal bereit zu investieren. Ihr könnt es noch nicht mal. Warum nicht? Ja, weil ein Bauunternehmen natürlich keine Kapazitäten aufbaut, wenn es immer auf diese 12-Monats-Frist des Bundeshaushalts sich einlädt. Da stelle ich auch keinen ein. Ist doch völlig klar. Das heißt, ich muss auch hier eine langfristige Perspektive schaffen. Und deswegen ist ja meine Überlegung nicht, die Schuldenbremse komplett aufzugeben, aber daneben einen 10-jährigen föderalen Investitionshaushalt zu stellen, der diese Aufgaben auch ernst nimmt. Es sind Dinge beschlossen worden, übrigens auch mit Zustimmung der FDP, die Sie in der Summe nicht finanzieren können. Wir haben für das Thema Klima, für das Thema Energie, für das Thema Digitales einen Gesamtbedarf, der mit, wenn ich das konservativ rechne, mit 450 Milliarden plus kommunale Bedarfe, die da auch mit drin sind, noch zurückhaltend beschrieben sind auf 10 Jahre, die ich dann abarbeiten muss. Aber mir leuchtet nicht ein, warum in einer ökonomischen Situation, die eine andere Faktenlage beschreibt, und dann ändere ich natürlich meine Meinung. Also ein Ökonom, der seine Meinung nicht ändert, wenn sich die Datenlage ändert, das ist ein Priester, der erzählt Ihnen Glaubenssätze. Aber wenn die Datenlage sich ändert, dann muss ich auch mit diesen Daten anders umgehen. Und wenn die Faktenlage so ist, dass die Zinssituation ist, wie sie heute, und nicht nur heute, das ist ja nicht gestern zurückgegangen wie in der EZB. Wir haben seit 2 Jahrzehnten sinkende Realzinsen. Das hat strukturelle Gründe. Die Demografie ist ganz wichtig. Digitalisierung führt zu anderen Investitionsverhalten der Unternehmen. Könnte man ganz tolle Seminare zu abhalten. Ich will aber nur sagen, das wird auch länger anhalten, nach allem, was wir sehen. Und deswegen verstehe ich nicht, warum es hier so eine ideologische
Ausgrenzung gibt von Themen, die zu einer nüchternen Betrachtung staatlichen Handelns gehören.
Das hat mit Ideologie gar nichts zu tun. Ach. Im Gegenteil, Sie haben gerade mehrere Phänomene beschrieben, aber gerade nicht belegt, dass das eine Ursache fürs andere ist. Nämlich zum Beispiel, dass es die Schuldenbremse gibt und trotzdem in den letzten Jahren, wir haben da andere Vorschläge beim Bundeshaushalt gemacht, dass wir das wieder können, dass da zu wenig investiert wurde, belegt ja nicht, dass die Solidität, die man durch die Schuldenbremse hat, falsch ist, sondern dass die falschen Prioritäten gesetzt wurden. Ja. Dass genau die politische Auseinandersetzung nicht zu den richtigen Prioritäten geführt hat. Aber es wird ja nicht dadurch besser, dass man noch mehr Verschuldung macht, sondern dass man über die richtigen Prioritäten sich auseinandersetzt. Und zu sagen, dass Planungsverfahren, dass man die nicht verbessern könne, ist ja dann nur Resignation und würde übrigens ja an dem mangelnden Abfluss von Mitteln nichts ändern.
Nennen Sie mal wenigstens ein, wir reden seit anderthalb Jahrzehnten oder zwei Jahrzehnten, dann nennen Sie doch mal ein gelungenes Vereinfachungsbeispiel. Dann würde ich Ihnen ja gerne.
Das habe ich ja nicht behauptet, dass es in letzter Zeit gelungen wäre, aber dass es notwendig ist, weil auch wenn Sie mehr in den Bundeshaushalt einstellen, verbessern Sie ja den Abfluss nicht, wenn Sie nicht rangehen an die Ursachen, warum es bisher schon nicht genutzt wird. Darüber spreche ich viel, ob mit Bürgermeistern als auch anderen.
Dann, wo sind denn die konkreten Vorschläge?
Ich bin ja nur Ökonom, aber da hätte ich gern von den Juristen da mal einen wirklichen Plan, wie wir das machen.
Wissen Sie, das Meinung ändern ist übrigens auch okay, auch bei Ökonomen, aber genauso wie Sie, und da habe ich großen Respekt, volkswirtschaftlich als Professor vieles gut beurteilen können, muss es politisch auch noch beurteilt und verantwortet werden. Und die Erfahrung, dass die Schulden nicht zurückgezahlt werden, das ist in der Geschichte der Bundesrepublik so. Und deshalb nützt es nichts, dass es im Lehrbuch optimierbar ist mit den Zinsen, sondern es muss auch in der Praxis funktionieren. Und das hat es noch nicht. Deshalb sagen wir, wir müssen die Spielräume, die schon heute da sind, bei Rekordeinnahmen, nochmal 45 Milliarden Euro Überschuss im ersten Halbjahr dieses Jahres, die müssen wir sinnvoll für Investitionen einsetzen. Dafür brauchen wir aber keinen Infragestellen der haushaltspolitischen Solidität, die wir aus guten Gründen eingeführt haben.
Erklären Sie mir doch bitte mal, warum der Staat Schulden zurückzahlen soll. Also ich meine, sind wir in Italien mit 130% Schuldenstand des BIP? Die USA haben Schuldenstand von 100% des BIP, Japan von 200% und also bei uns hat der Staat 60%.
Ja, aber gilt der berühmte Satz von Frau Merkel mit der schwäbischen Hausfrau überhaupt gar nicht mehr?
Der ist auch so.
Dass man nicht über seine Lebensverhältnisse reden
sollte. Ich bin ja eigentlich, also ich habe ja nichts gegen die Schwaben, ich bin zwar Rheinländer, aber was soll ich jetzt mit der schwäbischen Hausfrau beim Staatshaushalt? Ich meine, was ist denn das für eine reduzierte Logik, wenn es um öffentliches Handeln geht, wo wir für eine gesamte Gesellschaft um die Frage ringen, wie wir die Zukunft gestalten? Dass wir in bestimmten Zeiten den Gürtel enger schnallen müssen, wenn es vorher nicht solide war, ist richtig. Aber die Annahme, die immer mitgefahren wird, als hätten wir seit den Jahrzehnten vorher wie wild nur sozusagen das Geld ausgegeben und nicht immer auch konsolidiert. 65 die erste Konsolidierungsphase, 75 die zweite, 82 die nächste, in den 90er Jahren 93, 94. Es hat massive Eingriffe gegeben. Es ist ja nicht, also die Annahme, die Schuldenbremse hat das Heil gebracht, stimmt schon auch doppelt nicht, weil sie es nicht gebracht hat und es vorher auch nicht das Unheil war, wie wir es immer hatten. Wir hatten andere Situationen. Der einzige Weg, den Staatshaushalt in diese Situation zu bringen, wie wir ihn haben, ist der Arbeitsmarkt gewesen. Wir haben heute, ich habe es vorhin erwähnt, eine Erwerbsintegration von 80% und zu guten Löhnen. Sonst wären diese Steuereinnahmen ja gar nicht da. Wir haben heute real pro Einwohner jährlich über 6.200 Euro, in realen Größen, wenn wir es langfristig vergleichen. Das war früher über lange Zeit, war das bei 4.300 Euro. Das heißt, wir haben heute für die Bürger aufgrund dieser Beschäftigungsdynamik so viel Geld. Sie können aus anderen Gründen, können Sie den Staatshaushalt, können Sie machen, was Sie wollen, das kriegen Sie nicht hin. Das heißt, hier liegt die eigentliche Antwort und deshalb mit anderen Reformen am Arbeitsmarkt dieses auch offen halten. Aber gleichzeitig zu sehen, das muss auch investiv begleitet werden. Und diese Investitionen sind einfach in ihrer ganz klaren Logik ganz nüchtern zu betrachten. Der Sachverständigenrat hat 2007, als er befragt wurde, was soll man tun, Schuldenbremse, erstmal gesagt, öffentliche Schuld ist weder per se gut noch schlecht. Ihre Feststellung. Der Staat müsste da irgendwas zurückzahlen. Gilt für die Bundesrepublik Deutschland als einen sehr potenten Staat mit hoher Glaubwürdigkeit und einer auch stabilen Struktur. Die 60% Schuldenstandsquote, die wir jetzt wieder erreicht haben, können wir stabil halten und wir haben Spielräume jedes Jahr, ohne dass da was passiert, 45 Milliarden hinzuzunehmen.
Also keine,
wieso sollte ich das nicht tun?
Keine Sparpolitik.
Das hört sich so rosarot an, aber die Wahrheit ist doch, und die Schulden müssen ja trotzdem bedient werden. Und früher hatte der Bundeshaushalt, und das wird sich auch irgendwann mal wieder ändern, jedenfalls werden die Zuschauer als Sparer, als Inhaber von Lebensversicherung und anderem, das ja nicht gerade gut finden, was sie im Moment mit der Nullzinspolitik auch erleben. Oder auch alle Stiftungen, die für sinnvolle Zwecke Geld anlegen und heute mit Minuszinsen gar zu kämpfen haben. Das kann ja kein Dauerzustand sein. Auch die Nullzinspolitik sollte es jedenfalls nicht. Und dann wird es auch für den Bundeshaushalt wieder schwieriger. Weil selbst wenn man es nicht zurückzahlt, das muss jedenfalls auch bedient werden, die Schulden. Und insofern muss man da langfristig denken und auch nicht einfach Schulden aufnehmen, nur weil sie jetzt günstig sind. Und auch da muss es ja wieder zur Normalität kommen. Und deshalb ist es natürlich schon wichtig, haushaltspolitisch solide zu bleiben. Das schließt die Investitionen nicht aus, denn es wäre machbar. Und dafür müssen wir einfach mal wieder dazu zurückkommen, dass der engagierte Streit genau über die politischen Prioritäten, was soll im Bundeshaushalt an Investitionen eingestellt werden? Und das sinkt leider sogar auch in der mittelfristigen Finanzplanung, die jetzt vorliegt. Wir haben dafür mehr Investitionen plädiert. Der muss geführt werden, aber der kann innerhalb des Rahmens, den uns Schuldenbremse und schwarze Null geben, sehr wohl geführt werden.
Das ist eindeutig nach meinem Fall so nicht möglich. Und wir sehen es ja auch.
Warum ist das so nicht möglich?
Weil sie einfach mit den Volumina nicht hinkommen, die wir von den Investitionen brauchen. Vor uns sehen. Und gleichzeitig aber auch sagen müssen, wenn das so gemeint ist, dann aber bleibt die Investitionsbremse zugleich eine Steuersenkungsbremse.
Und genau das ist sie auch. Ich würde trotzdem gerne noch mal einhaken, ja, weil Sie sagen, die Volumina, wenn Sie von 450 Milliarden, da haben Sie, glaube ich, ungefähr gesprochen, die wir so das vor uns haben an Investitionen, aber gleichzeitig weder die Bauwirtschaft noch andere das überhaupt vollbringen können, weil ihnen da einfach die Möglichkeiten fehlen. Wie soll das dann funktionieren?
Ja, nochmal, warum machen Sie das? Also normalerweise würde doch ein Unternehmen, nehmen wir die Bauwirtschaft, das an der Markt unterwegs ist, wo die Nachfrage sich stabil entwickelt, auch in Kapazitäten investieren. Wir stellen fest,
das ist ja jetzt seit Jahren der Fall, gerade in der Bauwirtschaft.
Ja, aber in der Bauwirtschaft ist es natürlich in hohem Maße, ist ja vom öffentlichen Bau abhängig, im Tiefbau zumal, stellen wir fest, dass dieser Kapazitätsaufbau so nicht stattfindet. Damit auch keine nachhaltige Entwicklung von Menschen, die dann in diesen Berufen, die relevant sind, ausgebildet werden. Das hat mit dieser Kurzatmigkeit und der wenigen Verlässlichkeit des öffentlichen Gebarens zu tun. Da muss man halt auch mit ansetzen. Wenn man immer nur auf 12-Monats-Sicht solche Kapazitätsentwicklungen möglich macht, wird man als Unternehmen nicht in zusätzliche Tätigkeiten investieren. Da kann man auch vieles andere noch begleitend dazusetzen, aber das gehört einfach dazu. Das heißt, dieses Bild nach vorne hin muss von einer großen Programmatik geprägt sein. Und ich verwundere mich immer, dass der Blick auf die Erfahrung der Schuldenbremse auch zeigt, dass sie zugleich eine Steuersenkungsbremse ist. Also ich meine, alles, das habe ich auch noch nicht erlebt, dass man alles aus einem Haushalt macht, was in unterschiedliche Zukünfte und Zeitfristen hineinwirkt. Gute Ökonomik heißt einfach auch, dann die Möglichkeiten auszuschöpfen. Und nehmen Sie mal an, da könnte ja Folgendes machen, der Bundesfinanzminister. Ein Beispiel, 100 Milliarden aufnehmen, 10-jährige Bundesanleihe rausgeben. Er kriegt noch was dazu und nimmt diese 100 Milliarden und legt die in Aktien an. Oder legt die in anderen Kapitalstock an und erzielt eine Rendite. Warum soll ein Staat nicht in solchen Zusammenhängen auch mal so denken? Was macht er denn? Wenn er investiert, baut er den staatlichen Kapitalstock, das staatliche Vermögen auf, das doch eine Rendite abwirft. Das wissen wir aus allen anderen Studien. Das heißt, zu dem Zinsthema gehört das Produktivitätsthema. Die öffentlichen Investitionen in Bildung, in die Infrastruktur. Und da haben wir massenhaft vergleichende und international ausgerichtete Metastudien zeigen, insbesondere in Deutschland, der Produktivitätseffekt ist hoch. Das heißt also, wir verzichten, wenn wir das nicht tun, auf diesen Effekt. Und schauen Sie sich bitte mal das Land an. Wir verzichten an vielen Stellen des Landes an Entwicklungspotenziale. Wenn eine Gießerei im Thüringer Wald sitzt, 6 Mbit hat und warten muss, bis nachts das ganze Dorf schläft, damit es die entsprechenden EDV-Designs an die Kunden schicken kann, dann sind wir vielleicht, kann man das noch lustig finden, aber am Ende ist es todernst.
Ja, ist die Schuldenbremse denn generell falsch?
Sie ist in der Zuspitzung ökonomisch nicht tragbar. Sie hat konjunkturell alle Möglichkeiten. Also wenn deswegen verstehe ich auch die Debatte nicht, die schwarze Null aufgeben. Schwarze Null ist ja nur sozusagen das, was sich die Politiker noch kommunikativ gedacht haben. Die Schuldenbremse sagt, in einer Rezession, die entsprechend ermittelt ist, kann sie das Defizit hochfahren, um es dann in dem nachfolgenden Erholungsprozess wieder zeitlich parallel zurückzufahren. Und daneben hat man diese 0,35% des Bruttoinlandsprodukts als strukturelle Verschuldung. Das ist damals eine Größe, die ziemlich vom Himmel gefallen ist. Eigentlich sollten es 0,5% sein. Und die 0,15% Differenz sollten die Länder zur Verfügung haben. Aber unsere famosen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben ja Angst. Um Gottes Willen, das lassen wir mal, dann ist das gleich. Also ist die dann im politischen Verfahren nochmal reduziert worden? Der Sachverständige hat eigentlich gesagt, lass uns eine kluge Regel finden, dass die in produktiven neuen Anlagen, abzüglich der maroden alten, die nicht mehr, dass die sozusagen den Spielraum einer Verschuldung geben, eine Neuverschuldung im Jahr und dann zu schauen, unter welchen Zinskonstellationen. Das war 2009 anders und das ist die entsprechend andere Faktenlage.
Trotzdem ist das überhaupt kein Gegensatz, übrigens vorausschauende Politik zu machen, ob das zum Beispiel bedeutet, was uns auch wichtig ist, gewisse sozusagen Investitionssicherheit zu geben oder Perspektiven, dass man nicht, dass auch Bauwirtschaft auf einen längeren Zeitraum Kapazitäten hat. Aber das ist überhaupt kein Gegensatz, gibt es auch in anderen Politikfeldern bei der Planung, wie viel Lehrer oder wie viel Polizisten braucht man, dass man vorausschauend planen kann und trotzdem auf Zeiträume solide planen. Das ist überhaupt kein logischer Gegensatz, sondern es sind beides wichtige Ziele und die muss man gar nicht in Gegensatz bringen.
Die Frage ist doch, wer finanziert es? Wer ist an der Finanzierung beteiligt? Und schauen Sie, es kommt dann etwas anderes hinzu. Wir haben eine erkennbar alternde Gesellschaft. Das heißt, wir haben steigende Kosten in den Sozialsystemen. Und jetzt stellen sich andere hin und sagen,
ist ja nicht so toll, wenn die Sozialbeiträge über 40% steigen. Auch das kann man natürlich definieren. Nur, ich kann Ihnen jeden Tag diese Sozialbeiträge unter 40% halten, indem ich den Steuerzuschuss aus dem Bundeshaushalt an die Rentenversicherung, an die anderen Systeme einfach entsprechend hochfahre. Also was ich einfach sagen will, wir werden einen Druck auf das System haben und wir werden eine 40% Sozialbeitragsdeckelung nicht durch alle möglichen Reformen herstellen können, weil einfach das Alterungsprofil der Gesellschaft so ist. Wir erleben es doch in der Pflegeversicherung, in der Rentenversicherung. Ganz, ganz deutlich in der Krankenversicherung ein bisschen anders, dass das einfach dieses Alterungsprofil drückt. Und deswegen, es wird der Druck auf die Verwendung der Steuereuro, der Steuereinnahmen, der wird zunehmen und der Spielraum für Investitionen noch weiter abnehmen. Und deswegen will ich das einfach, ich will es auch daneben stellen, nochmal haben es deutlich gesagt, lass die für den normalen Haushalt die Schuldenbremse gelten und wir bauen daneben einen föderalen Investitionshaushalt, der diese Handlungsspielräume eröffnet.
Wäre das nicht doch an der einen oder anderen Stelle sinnvoll angesichts der Tatsache, dass der Verschuldungsstand ja wirklich bei 60% relativ niedrig ist, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, Italien oder Ähnlichem, steht Deutschland da ja eigentlich eher gut da und die Investitionsbedingungen oder Notwendigkeiten sind ja entsprechend groß.
Im Gegenteil, weil auch was gerade als Befund erstmal richtig beschrieben wurde, nämlich die nicht sofort sichtbare, die implizite Staatsverschuldung durch die demografische Entwicklung in Rentenversicherungen und anderen Systemen, die ist da und das müssen wir auch thematisieren, aber das ist ja gerade kein Grund, woanders noch weitere zusätzliche Schulden mehr als unbedingt nötig
das
aufzubauen, sondern das muss innerhalb der Einnahmen auch gewirtschaftet werden. Und gerade deshalb müssen wir umso solider wirtschaften, weil das andere noch oben drauf kommt. Genau die Belastung für jüngere und mittlere Generationen, wenn man im Generationenvertrag dann höhere Sozialbeiträge hat, um das weiter zu finanzieren.
Ja, also muss ich denen doch einen Investitionsspielraum schaffen. Ich muss ihnen dann doch Wachstum schaffen. Und das Wachstum
schaffe ich durch irgendwie... Aber nicht den sie später selbst wieder bedienen müssen.
Na, aber also doch in teilweise zumindest. Es würde ja gar nicht dazu kommen, wenn wir es aus den Steuereinnahmen nur machen. Das ist doch das Problem. Schauen Sie, das ist so die Vorstellung. Also Sie bauen dann ein Familienhaus und nehmen eine Hypothek auf. Die Hypothek läuft in der Regel so 27 Jahre oder 30 Jahre. Ne? Und nach 30 Jahren, das ist so die Vorstellung, haben Sie die Hypothek abbezahlt, Sie haben keine Schulden mehr. Aber weil Sie zwischendrin nicht investiert haben, sieht dieses Haus aus, so dass es nicht mehr bewohnbar ist. Das Dach ist undicht, die Fenster sind geborsten, die Wasserleitung ist beim Frost auch geborsten, sodass Sie eine Ruine übrig haben. Das kann doch kein sinnvoller Zusammenhang sein.
Das ist auch nicht das vorgeschlagen.
Ja, das exakt. Ich will mal sagen, doch, Bild, genau das schlagen Sie nämlich vor.
Nein.
Wenn nämlich doch, wenn die Schuldenbremse nämlich genauso läuft, wie die ja bei Ihnen auch in dieser Heiligkeit der schwarzen Null ihren Widerschlag findet, dann wird die Staatsschuldenquote von 60% in langer Frist auf 14% runtergehen beim ganz normalen Wachstum. Ist das ein Wert an sich? Dann haben wir da irgend so eine Schuldenstandsquote von 14%.
Das schafft aber Handlungsspielräume, natürlich.
Wofür was denn? Sie haben gar keine, weil Sie nicht investiert haben. Das ist der Versuch, immer sozusagen hier eine individuelle Betrachtung, dann kommt wahrscheinlich jetzt wieder die schwäbische Hausfrau zwingend dazu, so zu gucken, nicht wahr, als würde man zu Hause das. Nein, der Staat ist in einer langfristigen Betrachtung, Generationen, und zwar in der Regel drei, stehen miteinander in einem Gespräch und müssen die Dinge ordentlich machen. Und wir würden uns rausziehen, und zwar zu unseren Lasten, wenn wir heute nicht investieren und Lücken hinterlassen, die künftig viel größer sind und noch teurer. Fangen Sie dann mal erst richtig an, die Lücken zu füllen.
Es ist der falsche Gegensatz. Wir können investieren.
Frau Teutberg, ich würde gerne als Schlussfrage noch die Frage stellen, ob die Austeritätspolitik, also die Sparpolitik in der europäischen Dimension tot ist oder ob sie nach wie vor richtig ist und ob das Vermächtnis von Frau Merkel, nämlich Schuldenbremse, nach wie vor steht oder nicht.
Eine kluge Haushaltspolitik ist wichtig und die muss mit gegebenen Mitteln auskommen, denn wir wollen ja nicht wieder in so eine Krise kommen. Und ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen auch als Sparer und an anderer Stelle sich wünschen, dass sie auch nicht weiter mit einer Nullzinspolitik auf Dauer leben müssen. Insofern müssen wir das Richtige tun, vor allem für die Wirtschaft. Genau, damit der Arbeitsmarkt in den verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten funktioniert, dass dort Wettbewerbsfähigkeit dieser Staaten ist. Nur dann wird es natürlich auf Dauer funktionieren. Aber es ist trotzdem richtig, sich nicht einfach ohne Sinn und Verstand zu verschulden. Und insofern ist die Frage, sich immer wieder Rechenschaft abzulegen darüber, wie hoch ist die Quote davon, ist das noch ein angemessenes Maß, was da an Verschuldung ist oder wo muss man aufpassen? Das ist völlig richtig, aber da muss man nicht Schwarz-Weiß-Bilder malen, dass das immer Investitionen entgegenstünde, sondern man sollte aus Schaden klug werden und politisch
Welchen
müssen
Schaden
wir das gelernt
wir
haben.
Herr Uyter, darf ich auch noch die Schlussfrage kurz bei Ihnen?
Die war kein Ausdruck einer Staatsverschuldungskrise in Deutschland.
Die Austeritätspolitik auch in der europäischen Dimension, ist sie tot?
Nein,
ist das,
ist nicht tot und wir sehen ja auch, dass die Länder den Weg gehen. Schauen Sie, wir haben auch dort Arbeitsmarktindikatoren, die wieder besser sind als vor der Krise. Ganz, ganz entscheidend. Wir haben mehr Menschen in Arbeit, die Arbeitslosenquoten bewegen sich runter, die Erwerbstätigkeit nimmt zu, die Steuereinnahmen auch. Wir haben auch in diesen Ländern einen Zinsvorteil, nur der muss bei den höheren Schuldenstandsquoten in der Tat zur Senkung der Staatsschuld verwendet werden. Insofern hat man auch unterschiedliche Aufgaben. Man muss auch mal die Kraft haben zu differenzieren. Wenn die Deutschen wieder mit den Maastricht-Kriterien rein sind, haben sie auch sozusagen den Freiraum, mehr für Wachstum zu tun, als wir es bisher getan haben. Das wird in Europa viel mehr Zutrauen und Vertrauen auslösen, als wir glauben. Und gleichzeitig aber zu sagen, die anderen bitte, die Lage bei euch ist auch eine andere. Und Italien hat nun mal 130% und Italien hat ganz andere Probleme. Italien hat eine Erwerbsquote von 62, 18 Prozentpunkte von unserer entfernt, wenn Sie sich mal überlegen, was da drin steckt an Steuereinnahmen, nachhaltiger Finanzierung. Also es geht um einen ganz pragmatischen Umgang. Und die Schuldenbremse hat ja gezeigt, dass sie genau das nicht verhindert, was immer so beschrieben, was man alles machen könnte. Nämlich sie hat nicht verhindert, das Ausweiten des Investitionshaushalts.
Ich bedanke mich sehr herzlich für diese sehr lebhafte Diskussion hier am Tisch und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Jetzt folgt der Tag mit Konstanze Abratzky und sie wird Sie über den Brexit und die Neuigkeiten, die es dort gab, im britischen Parlament informieren.